Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute am späten Nachmittag jetzt zunächst mit einem brandaktuellen Wissenschaftsthema. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 8 verschiedenen Ländern von rund 20 verschiedenen Forschungsinstituten haben gemeinsam das Genom von 6 Fledermausarten entschlüsselt, fast komplett jeweils. Und das ist an sich schon in vielerlei Hinsicht eine beeindruckende Leistung, aber es dient natürlich auch einem konkreten Zweck. Man will nämlich einige Fragen beantworten, die sich im Zusammenhang mit teilweise wirklich außerordentlichen Eigenschaften von Fledermäusen stellen. Und über diese Fragen wollen wir jetzt mit einer der beteiligten Wissenschaftlerinnen reden. Silke Winkler ist Leiterin Sequenzierservice am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie in Dresden und dem Dresden Konzept Genome Center DGC. Schönen guten Morgen, Frau Winkler.
Hallo, Herr Kassel.
Wissen Sie denn jetzt, also Sie und Ihre Kolleginnen, warum Fledermäuse immun sind gegen zum Beispiel sämtliche Coronaviren?
Das wissen wir im Konkreten nicht, aber wir haben natürlich einige Ideen, die wir aus den Genomen, die wir da sequenziert haben, herleiten. Ich meine, zum einen weiß man ja, dass Coronaviren in Fledermäusen leben können. Die sind da verbreitet, die gibt es in verschiedenen Spezies. Viele in China, wie sich jetzt ja leider gezeigt hat, es ist vor vielen Jahren schon gezeigt worden, dass man Coronaviren in diesen Fledermäusen findet, wie auch immer die dann auf den Menschen kommen. Und das Faszinierende ist jetzt eben wirklich die Frage, warum können die Fledermäuse damit leben, aber wir Menschen haben solche Probleme damit, diesen oder werden so krank an Covid-19. Und wir haben aus diesen Genomen verschiedene Punkte rauslesen können. Zum einen haben wir einen Faktor gefunden, von dem man weiß, wenn der im Menschen da ist oder in Lebewesen da ist, kann der virale Infektionen verhindern. Der baut sich in das Virusgenom ein und macht letztendlich die Nukleinsäureinformation des Virusgenoms kaputt. Und man hat gefunden, dass einige dieser Fledermausarten, die wir jetzt angeschaut haben, diesen Faktor in höherer Anzahl im Genom determiniert haben als zum Beispiel wir Menschen. Wir können es noch nicht beweisen. Man muss jetzt natürlich in die Experimente gehen und schauen, ist dieser Faktor wirklich, kann der da eine Rolle spielen? Aber er kann natürlich eine Rolle spielen, dass zum einen diese Fledermäuse viel mehr Vireninfektionen tolerieren können, indem die einfach ja verhindert werden in ihrer Ausprägung. Zum anderen hat man gefunden, dass es Gene des Immunsystems gibt, die in diesen Fledermäusen anders funktionieren als bei uns, im Menschen zum Beispiel. Und wenn man sich Covid-19-Patienten im Moment anguckt oder gerade die schweren Verläufe, sieht man ja, oder eine Reaktion ist, dass das Immunsystem hochfährt. Dass das ein ganz oder einer der Punkte ist, weshalb sich diese Krankheit zum Teil so schwer ausprägt. Und man weiß, dass Fledermäusen einiger dieser Gene, die verantwortlich sind, dieses Immunantwort im Menschen hochzufahren, die fehlen denen, die sind verloren gegangen. Das heißt, vielleicht reagiert das Immunsystem nicht so stark und die Fledermäuse werden daher nicht so krank und können eben einfach so eine Virusinfektion besser tolerieren. Man muss jetzt dazu sagen, das sind Daten, die wir bioinformatisch gefunden haben. Das muss jetzt natürlich alles noch experimentell belegt werden.
Das heißt aber auch, das ist faszinierend und kann mittelfristig zu auch wirklich wichtigen Erkenntnissen, die irgendwann auch Menschen nützen, führen. Aber das ist jetzt nicht der Weg zu einem Impfstoff. Also da arbeiten Sie theoretischer und das wird auch alles länger dauern, ehe diese Erkenntnisse wirklich ausgewertet sind.
Genau, der Impfstoff sind ja ganz andere Analysen, die man durchführen muss, andere Fragestellungen, die man macht. Da ist eben die Frage, was an diesem Viruspartikel kann eben als Antigen wirken und dann nachher injiziert werden und den Impfstoff oder zur Impfstoffbindung halt beitragen, ne, zur Antikörperbildung.
Dieses ganze Projekt, das hat ja schon begonnen, bevor es das SARS-CoV-2-Virus gab und bevor es den Menschen bedroht hat. Es wird auch noch lange weitergehen. Das heißt, das ist ja nur einer der Aspekte, der Sie interessiert, wie Fledermäuse auf Viren reagieren. Aber etwas, was Sie, und das hat mich erstmal überrascht, besonders auch zu interessieren scheint, das ganze Team, sind Alterungsprozesse. Inwiefern sind denn Alterungsprozesse bei Fledermäusen so außergewöhnlich?
Fledermäuse sind ganz faszinierend dahingehend. Im Prinzip können Sie sagen, wenn Sie sich jetzt mal alle Wirbeltiere anschauen, die es so auf der Welt gibt. Es gibt eine kleine Maus, die lebt relativ kurz. Es gibt einen großen Elefanten, der lebt viele, viele Jahre oder einen Wal, der noch viel länger lebt. Fledermäuse durchbrechen diese Regel, beziehungsweise die Regel ist letztendlich, je kleiner das Tier, das Wirbeltier, desto kürzer ist die Lebensspanne dieses Tieres. Fledermäuse sind faszinierend dahingehend, indem sie eben diese Regel durchbrechen. Es gibt sehr kleine Tiere, die nur ein paar Zentimeter groß sind oder Arten, die nur ein paar Zentimeter groß sind, die aber 30 bis 40 Jahre alt werden können. Während es andere Arten gibt, wo eben wirklich die Lebensspanne mit der Größe dieses Tieres korreliert. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist das irgendwie im Genom dieser Tiere festgelegt? Können wir irgendwas dazu auslesen, was erklären kann, wie diese ja, verzögerte Alterung, wie auch immer man das bezeichnen kann, funktionieren kann.
Sie haben Walfische jetzt erwähnt und ich war natürlich auch erstaunt nachzulesen, dass Sie unter anderem mit Ihren Forschungen auch noch genauer sagen können, und es stand vorher wohl gar nicht so richtig fest, mit welchen anderen Tieren Fledermäuse besonders eng verwandt sind. Da kommen dann unter anderem auch Katzen und Hunde vor, genau, aber eben auch Walfische, wo mich das ja eigentlich alles drei so ein bisschen überrascht, wenn ich mir gerade eine Fledermaus vorstelle.
Das stimmt, aber ich meine, wir schauen uns jetzt eben wirklich die genetischen oder die genomischen, wie wir sagen, Grundlagen an, die Basenabfolgen an und schauen dann wirklich auf molekularer Ebene, wie hängen sie zusammen. Und dann hat sich eben wirklich gezeigt, dass die eher in diese Familie zu, vergleichbar mit Katzen, Hunden und letztendlich auch Walen gehören als zu irgendwas anderem. Aber ich meine, wenn Sie sich so, wir haben einen Nilflughund zum Beispiel sequenziert, und wenn Sie sich das Tier mal anschauen auf einem Bild, ist es gar nicht so weit weg aus von einem Hund, einfach vom Aussehen, außer dass es natürlich Flügel hat und fliegen kann.
Aber könnte man denn, ich bleibe nochmal bei diesen Verwandtschaften, könnte man denn, wenn Sie die Alterungsprozesse bei Fledermäusen auch durch diese Sequenzierung besser verstehen, könnte man daraus auch etwas schließen über Alterungsprozesse bei anderen Säugetieren?
Sicherlich. Man muss dann natürlich die Faktoren suchen. Und da haben wir aus dieser Studie eine Liste an verschiedenen Genen zusammenstellen können, die eben in der Fledermaus selektiert vorliegen und anders sind als in anderen Spezies. Und dann muss man letztendlich natürlich schauen, wie sie in anderen Tieren, in den Genomen anderer Tiere vorkommen. Welche gibt es molekulare Änderungen dieser Faktoren und was könnte die Auswirkung eines solchen Faktors sein? Da muss man jetzt eben dann wirklich in die Biologie wieder gehen und schauen, was gibt es, oder wie kann man natürlich an Tiermodellen oder Zellkulturmodellen manipulieren und schauen, was dann mit diesen Zellkulturmodellen oder diesen Zellen zum Beispiel passiert.
Sie haben jetzt die Genome von 6 verschiedenen Fledermausarten fast komplett sequenziert. Es gibt aber 1400. Mhm. Und dieses Gesamtprojekt Bat1K, also Bat steht dann auch für Fledermaus, ist ja groß und relativ langfristig angelegt. Ist es ernsthaft das Vorhaben, alle 1400 Fledermausarten zu sequenzieren, also deren Genom?
Wenn wir es schaffen, ja, klar.
Sagt, wir haben jetzt 6, da fehlen nur noch 1392 oder so. Das schaffen wir schon noch. Gibt es da einen Zeitplan?
Das hängt ein bisschen natürlich davon ab, kommen wir an Tiere dran. Da müssen wir natürlich, wir kollaborieren ja mit Partnern überall auf der Welt. Wir müssen schauen, unterliegen dieser Tiere Naturschutzrichtlinien. Also gehören sie in die zur Liste dann an gefährdeten Arten, dann ist es natürlich ganz klar, dass wir kein Tier fangen können und ein Stück Leber oder was dem Tier entnehmen. Dann haben wir Möglichkeiten, ein kleines Stück aus der Flügel zum Beispiel rauszustanzen und aus diesen Flügelbiopsien, wie wir sagen, dann ja künstlich Zellen heranzuziehen, letztendlich ins Labor zu gehen, nicht künstlich, ins Labor zu gehen und Zellen heranzuziehen, um Zugriff auf diese Genome zu bekommen. Aber natürlich müssen wir damit mit allen möglichen Leuten arbeiten. Wir müssen uns mit Nagoya-Protokollen und allem Möglichen beschäftigen, dass wir eben natürlich alle Richtlinien, die da zu berücksichtigen sind, auch berücksichtigen. Das heißt, das ist ein großer Punkt. Wie kommen wir in die Labore? Wie kommen wir an Gewebe? Wie kollaborieren wir mit Leuten überall auf der Welt, dass wir eben dieses Projekt weiterführen können? Und am Ende natürlich auch, wie können wir es finanzieren? Sequenzieren ist ja nun nicht, oder es ist relativ teuer immer noch.
Silke Winkler ist Teil eines wirklich etwas Mammut-Teams, eines sehr großen Teams von Forscherinnen und Forschern, die an der Sequenzierung der Genome idealerweise irgendwann am Ende aller Fledermausarten arbeiten. Das Genom von 6 verschiedenen ist jetzt sequenziert worden. Frau Winkler, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen und den ganz vielen anderen viel Erfolg in der Zukunft.
Vielen Dank.